da geht die Pumpe hoch, das Herz geht schneller, ich habe ein bisschen mehr Energie zur Verfügung und ich kann rennen und laufen und komme von Fluchtreaktionen. Und beim Cortisol speichert jeder ab, das ist immunsuppressiv. Und das stimmt einfach überhaupt gar nicht, weil es gibt nicht einen Botenstoff dabei, sondern mehrere, die ineinander greifen und die tun das auch noch in einem zeitlichen Ablauf. Und dieser zeitliche Ablauf, also wie viel ich von was wann ausschütte, der sagt meinem Körper eigentlich auf der ganzen Linie vom Gehirn, was mache ich jetzt, über die Emotionen, boah, wie komme ich damit klar, bis hin zur Immunantwort, was brauche ich jetzt eigentlich für Immunzellen am Start, um in der Situation, in der ich wahrscheinlich gleich bin, die beste Abwehrsituation zu haben. Auf allen diesen Ebenen koordinieren diese Botenstoffe zusammen, wie wir uns auf den Stress einstellen können.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Frau Professor Peters. Es ist mir eine große Freude, Sie in der aktuellen Ausgabe von SMP Leader Talks begrüßen zu dürfen.
Auch Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin auch sehr froh, dass ich hier eingeladen wurde und bin schon ganz gespannt auf unser Gespräch.
Sehr. Sie haben, glaube ich, eines der aktuellsten Themen der Welt ausgesucht. Ich fange mit einem Zitat von Ihnen an. Jede kennt ihn, so gut wie jeder hat ihn. Und von denen, die ihn haben, haben gefühlt 80% zu viel davon. Worum geht es hier, Frau Professor Peters?
Es geht natürlich um das Lieblingsthema Stress. Wir kennen den Stress natürlich inzwischen alles sehr gut als, wie soll ich sagen, ein Begriff, der ja eine ganz besondere Karriere gemacht hat. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, aber dieses schöne Wort Stress, das schreibt man auch in China, das schreibt man auch da, wo arabische Schriftzeichen, da, wo kyrillische Schriftzeichen geschrieben werden, tatsächlich mit diesen Buchstaben Stress, weil das ein derart moderner Begriff ist, dass er genau in dieser Form in alle Sprachen sich hineingebracht hat in den letzten Jahrzehnten.
Und Sie sagen aber, dass Stress an sich evolutionär betrachtet lebenswichtig ist. Warum sind da alle so eingeschüchtert von diesem Begriff?
Ja, als der Stressbegriff zum ersten Mal definiert wurde, das war ja in den 50er Jahren, da war das zunächst einmal tatsächlich ein Begriff, der überhaupt nur beschrieben hat, wie schafft mein Körper es, sich an praktisch jede Herausforderung, die sich ihm stellt, gut anzupassen. Also egal, ob das von außen kommt, Hitze, Kälte, ein Feind, Hunger, ich muss jagen, oder ob das von innen kommt, also ich muss mich hormonell und sonst wie verändern im Laufe meiner Entwicklung, im Laufe der biologischen Phasen, die ich auch im Leben durchlaufe. Egal, was da kommt, egal welcher Reiz kommt, der Körper hat ein biologisches Repertoire, wie er auf diese Reize reagieren und sich anpassen kann. Das war erstmal also ein ganz wertfreier Begriff. Man hat noch gar nicht in gesund und krank, in guten und schlechten Stress gedacht. Und es hat 20 Jahre, es dauert eigentlich in der Wissenschaft, kann man sagen, immer 20 Jahre, eine Generation, bis was Neues kommt. Es hat 20 Jahre gedauert, bis mal jemand ein Experiment gemacht hat, das gezeigt hat, wenn wir zu viel davon haben, dann überlastet das unsere Resilienzfähigkeit, dann überlastet das unsere Anpassungsfähigkeit, dann überlastet das unsere Kapazität, mit dem Stress adäquat umzugehen. Und das resultiert in Krankheiten. Und seitdem ist eigentlich der Stress plötzlich nur noch das, was wir mit Krankheit assoziieren. Das ist wirklich ganz spannend. Seitdem gibt es eigentlich nur noch Stress als bösen Stress. Und die andere Seite, dass wir Stress sozusagen, dass es das Grundprinzip ist. Wir leben in einer Umwelt, die sich permanent verändert und wir müssen uns permanent anpassen. Das ist also erstmal unser bestes Werkzeug, das wir haben, um im Leben und in der Welt zurechtzukommen.
Und Sie betrachten das aus der biologischen Perspektive, nicht nur aus der evolutionären. Und Sie haben ja Stressbotenstoffe in Ihrem Buch sehr, sehr gut erklärt. Vielleicht greifen wir das auch auf, was der Unterschied zwischen Cortisol und Adrenalin ist. Die Begriffe haben alle gehört, aber ich glaube, den Zusammenhang, dass zum Beispiel Cortisol uns das Denken abnimmt, hat, glaube ich, kaum jemand gehört. Vielleicht erläutern Sie das.
Ja, wir denken immer bei den Stressbotenstoffen so ein bisschen so, wie wir in der Medizin insgesamt gerne denken. Ne? Ein Problem, eine Ursache, ein Medikament, eine Veränderung. Und so denken wir auch irgendwie bei den Stressbotenstoffen. Und da speichert sich eigentlich jeder für das Adrenalin, Noradrenalin ab. Da geht die Pumpe hoch, das Herz geht schneller. Ich habe ein bisschen mehr Energie zur Verfügung und ich kann rennen und laufen, komme von Fluchtreaktionen. Und beim Cortisol speichert jeder ab, das ist immunsuppressiv. Und das stimmt einfach überhaupt gar nicht, weil es gibt nicht einen Botenstoff dabei, sondern A, mehrere, die ineinander greifen und die tun das auch noch in einem zeitlichen Ablauf. Und dieser zeitliche Ablauf, also wie viel ich von was wann ausschütte, der sagt meinem Körper eigentlich auf der ganzen Linie vom Gehirn, was mache ich jetzt, über die Emotionen, boah, wie komme ich damit klar, bis hin zur Immunantwort, was brauche ich jetzt eigentlich für Immunzellen am Start, um in der Situation, in der ich wahrscheinlich gleich bin, die beste Abwehrsituation zu haben. Auf allen diesen Ebenen koordinieren diese Botenstoffe zusammen, wie wir uns auf den Stress einstellen können. Das Cortisol ist eigentlich Nummer zwei in dieser Reihenfolge. Als erstes wird Adrenalin, Noradrenalin ausgeschüttet. Und klar, das lässt die Pumpe laufen. Das bringt aber zum Beispiel auch die Immunzellen, die wir überall im Körper schon vorbereitet haben, also zum Beispiel in der Milz, im Knochenmark sind ganz viele Immunzellen, die warten sozusagen darauf, dass ein Job vorbeikommt. Das holt diese Immunzellen, zack, aus unseren Reservoiren, aus unseren Speichern und schickt sie an die Front, in die Haut, an den Darm, überall da, wo der Körper eine Grenze zur Umwelt bildet und in einer Kampf- oder Fluchtsituation vielleicht auch Dreck und neue Keime und so weiter hereinkommen und sofort abgewehrt werden müssen. Und das Cortisol macht dann sozusagen den zweiten Schritt.
Und Cortisol ist das etwas, was uns auch hilft, schnell zu handeln. Das Adrenalin bereitet den Körper auf den Sprung, sage ich. Also, und Cortisol bestimmt unbewusst die Sprungrichtung oder die Dauer oder Distanz, ganz mit genau, der man springt. Ist das richtig?
Das könnte man so sagen, denn Cortisol prägt dann eben auch in der Situation, in der wir stressreich schnell reagiert haben, prägt ganz viel von der Information, die wir da kennengelernt haben, prägt das ins Gedächtnis ein. Und das nächste Mal, wenn wieder so ein Reiz kommt, dann kann ich ganz schnell reagieren. Ich muss nicht lange nachdenken. Also ich erzähle dann immer gerne vom Tiger im Urwald. Manchmal nenne ich ihn auch den Löwen im Urwald. Und dann merke ich immer, haben die Leute auch richtig mitgedacht, weil im Urwald gibt es keine Löwen. Und dann kriege ich die Kritik, ja, kann ja gar nicht sein. Also wir holen ja dann immer gerne so die Steinzeit aus dem Geschichtenkeller heraus und sagen, der Tiger im Urwald, wenn ich denen begegne, ne, dann hilft mir das überhaupt nichts, wenn ich jetzt kognitiv gut aufgestellt bin und ich kann gut schlussfolgern und sagen, wenn die Sonne ungefähr in dem Winkel steht und die Palme macht einen Schatten ungefähr da lang, dann könnte es sein, dass der Tiger hinter dem Baum sitzt und mich gleich fressen will. Ich glaube, ich gehe mal weg. Das wäre viel zu lang. Ne? Also der Tiger hätte mich längst gefressen. Sondern ich habe einen blitzlichtartigen Eindruck. Wenn ich das sehe, weg. Und das ist das Cortisol, das uns diese Erinnerungen so einbrennt. Auch ein Stück weit als Sicherungsfaktor, damit ich in der nächsten Situation schnell reagieren kann. Aber das hat natürlich eine Kehrseite, wie Sie sich vorstellen können. Wenn ich mir solche Situationen einpräge, weil ich etwas sehr Schlimmes erlebt habe, dann kann es natürlich sein, dass ganz banale, ganz harmlose Situationen, weil sie mich an sehr schwere Situationen blitzlichtartig erinnern, dass sie dann große Angst auslösen, obwohl eigentlich kein Tiger hinter dem besagten Baum steht.
Im Prinzip, wir sind ja Nachfolger der absolute Sieger der Cortisol-Junkies, die es geschafft haben, die Evolution zu prägen und der zu folgen, weil die nachgedacht haben im System 2, sind eigentlich von einem Säbeltiger gefressen worden. So kann man das ja formulieren. Wo beginnt denn das Problem, wenn wir zu viel Cortisol im Blut haben und das Cortisol nicht abgebaut wird?
Es gibt eigentlich zwei Sorten von zu viel Cortisol. Ne? Dass ich also in eine Situation gerate, wo das Cortisol durch die Decke geht, also sehr, sehr starke akute Aktivierung da ist. Das macht das, was wir im Tierexperiment als Freezing bezeichnen. Ich erstarre, ne? Oder ich gehe in einen Todstellreflex, ne? Oder ich gehe in einen völlig außer mir befindlichen Zustand, schreie, schlage, wie auch immer. Also das ist, ne? Und mein Immunsystem funktioniert einfach gar nicht in dem Moment. Oder wir haben die Situation, wo dieser zeitliche Ablauf, von dem ich gerade gesprochen habe, ne? Eigentlich braucht jede Stressreaktion, zack, einen Peak, wo es rauf geht und dann geht das nach einer Weile wieder runter. Fürs Cortisol wissen wir, nach einer halben Stunde ist das auf dem höchsten Punkt und so nach 2 Stunden sollte es eigentlich wieder normal sein. Wenn ich ständig Stress habe, keine Pause, wo sich das wieder erholen kann, wo so ein Reset passieren kann, dann ändert sich nicht einfach, dass ich mehr oder weniger Cortisol habe, sondern das Muster ändert sich. Also ich kriege gar keinen ordentlichen Peak im akuten Stress mehr hin, sondern einen viel zu schwachen Peak, also gar keine stark genug Stressreaktion, wenn Sie so wollen. Aber hinten raus mache ich ständig ein kleines bisschen zu viel Cortisol. Und das setzt sehr viele Signale im Körper. Das setzt dem Körper zum Beispiel das Signal, du brauchst permanent Energie. Es wird also permanent Zucker in den Blutkreislauf gepumpt in dieser Situation. Wir wissen alle, was das für Spätfolgen hat. In dieser Situation habe ich einen sehr aktiven Stoffwechsel. Aktiver Stoffwechsel bedeutet immer, dass auch sehr viel Mist und Müll beim Stoffwechsel als Abfallprodukt passiert. Also ich habe zum Beispiel erhöhte oxidative Stresswerte. Und dieser oxidative Stress muss erstmal abgebaut werden im Körper wieder. Das heißt, ich flute sozusagen den Körper mit Stoffwechselabbauprodukten, die eben auch toxische Wirkung haben können und gar keine Zeit dazwischen, um die gut abzubauen. Ich habe das Problem, dass ich in der Immunantwort plötzlich so eine Starre auch hinbekomme damit, denn dieses Muster, keine starke Cortisolausschüttung, aber ständig erhöht, die instruiert das Immunsystem zu switchen zwischen zwei Antworten, die das Immunsystem zur Verfügung hat. Also wir können uns ja vorstellen, wenn ich plötzlich einen neuen Keim treffe, wir haben das alle in Covid-19-Zeiten ja sehr genau kennengelernt, was das heißt, dann brauche ich eigentlich Immunzellen, die schnell reagieren können. Und wir nennen diesen Arm des Immunsystems angeborene Immunität. Und diese angeborene Immunität, die bringe ich tatsächlich, deswegen heißt sie so, mit auf die Welt. Ich bin damit geboren worden. Das heißt, der menschliche Körper lebt ja schon eine kleine Weile auf diesem Planeten. Der hat ein paar Muster aus der Umwelt schon so verinnerlicht, dass ich schon von vornherein, wenn ich auf die Welt komme, Erkennungsgegenmuster im Körper zur Verfügung habe, die mir sagen, wenn das von draußen reinkommt, ist das schlecht für mich, das macht mich krank. Da muss ich sofort drauf reagieren. Oder wenn das aus meinen eigenen Körperzellen rauskommt, weil sie kaputt gehen, dann ist das ein Alarmsignal, ein Schadenssignal und dann muss ich darauf reagieren und diesen Schaden an der Stelle begrenzen. Das nennen wir angeborene Immunität. Wenn ich akuten Stress habe, macht das irgendwie Sinn. Das ist eine Situation, in der ich vielleicht neue Keime kennenlerne, wo ich mich mit neuen Menschen mit ihren Keimen auseinandersetzen muss, zum Beispiel im schlimmsten Falle angenießt werde. Und in dieser Situation brauche ich angeborene Immunität, um den Keim, der da reinkommt und der Schaden macht, ohne zu wissen, wer ist das eigentlich? Wie sieht der genau aus? Wie kann ich den erkennen? Das Immunsystem erkennt nur, macht Schaden weg. Und Sie können sich vorstellen, das ist zwar ganz praktisch, das macht aber Kollateralschäden. Ja, also beim Herpesbläschen können wir das immer besonders gut sehen. Ne? Da gehen so viele Zellen, gesunde Zellen mit drumherum kaputt, dass das aussieht wie eine Brandblase. Ne? Alles stirbt. Das heißt, diese angeborene Immunität ist schnell, aber die ist schmutzig. Die produziert unheimlich viele Kollateralschäden. Und deswegen ist das sehr vernünftig.
Weil man schießt quasi mit richtigen großen Kanonen, manchmal auch ganz kleine Spatzen.
So ist es. Sie schießen mit Schrot auf die Spatzen. Ne? Und alles drumherum, die Tauben und so weiter, alles fällt vom Dach. Und eben auch die guten eigenen Zellen und auch die guten eigenen Bakterien, die zum Mikrobiom gehören, ne? Werden vom Dach geschossen. Und es ist also eine fantastische Angelegenheit, dass das Immunsystem lernen kann, dass es eine zweite Möglichkeit parat hat, die wir erlernte Immunität nennen. Und diese erlernte Immunität, die nimmt sich die Zeit zu gucken, woran erkenne ich denn das, was da hier den Schaden anrichtet? Was kann ich für nur zu diesem Ding passende Abwehrmechanismen aufbauen? Antikörper, spezifische T-Zellen, die nur das erkennen, was den Schaden macht und chirurgisch präzise entfernen. Und Sie können sich vorstellen, diese Veränderung im Cortisolmuster, die sagt dem Körper, du bist jetzt in einer chronischen Situation, du triffst jetzt garantiert immer die gleichen Feinde. Jetzt nimm dir halt die Zeit, genau die zu erkennen und auch nur die rauszuschmeißen mit weniger Kollateralschäden. Und jetzt könnten wir sagen, naja, das ist ja vielleicht aber auch wieder eine tolle Sache. Warum machen wir das nicht gleich? Warum schalten wir nicht sofort um? Das hat natürlich wieder was mit Ökonomie zu tun. Also eine spezifische Immunantwort, die kostet sehr viel Energie. Ich muss die Antikörper erstmal bauen. Ich muss die ganzen Bausteine davon irgendwo herholen. Dieser ganze Stoffwechsel, der dafür gebraucht hat. Ich muss Zellen generieren, die das können. Nur das können. Ich schmeiße dabei ganz viele andere Zellen, die es nicht hingekriegt haben, weg. Also das ist ein unheimlicher Verbrauch, Verschleiß, auch an Material, der beim Aufbau einer erlernten Immunantwort passiert. Das kann sich der Körper nicht leisten, auf jedes Ding immerzu die erlernte parat zu haben. Das heißt, das ist eigentlich sehr praktisch, dass wir diese Veränderung des Musters haben, weil sie den Körper instruiert, in was für eine Situation lebe ich eigentlich gerade? Was brauche ich, um am effizientesten auf meine Umwelt zu reagieren und mich am schnellsten und mit den wenigsten Kollateralschäden und dem wenigsten Energieverbrauch mich in dieser Umwelt zurechtzufinden. Das Problem beim chronischen Stress ist, der erlaubt die Rückkehr und den Wechsel zwischen diesen Formen nicht. Ich bleibe sozusagen hängen in der erlernten Immunität, mache nur noch Antikörper, spezifische T-Zellen und so weiter. Und das bedeutet, ich werde ein Stück weit blind für alles, was den anderen Arm der Immunität braucht. Und ich mache auch eher Fehler. Also wenn Antikörper produziert werden, dann passiert es eben manchmal, dass Umweltstoffe zum Beispiel dem Körper in einer Alarmsituation gezeigt werden und der Körper denkt, der Körper denkt nicht wirklich, ne?
Weltuntergang.
Aber das Immunsystem macht den Fehler zu denken, das ist eine Bakterie, das ist ein Protein, das gehört zu einer Bakterie. Dabei ist es ein Pollenstoff von einer Pflanze aus der Umwelt, der gar keine Krankheit macht. Und dann entwickle ich Antikörper dagegen und das nennt sich Allergie.
Allergie.
Genau.
Okay. Ich hatte bis jetzt mit dem Stress nur psychosomatische Störungen wahrgenommen. Bei Ihnen habe ich ein cooles Wort aufgegriffen, Psychoneuroimmunologie. Das sind Sie, die Professorin. Können Sie das kurz erläutern, weil das nicht nur cool klingt, sondern wenn man Ihr Buch liest, weiß man, das ist auch wichtig.
Ja, das ist auch ein ganz tolles Wort. Insofern, als es eben wirklich versucht, diese beiden Sphären, psychische, psychosoziale Stressfaktoren und somatische Stressfaktoren zusammenzubringen. Sie kennen ja vielleicht diesen Begriff aus der Medizin biopsychosozial. Das ist so ein anderer Begriff, der versucht zusammenzubringen, dass wir eigentlich inzwischen sehr genau wissen, wenn ich einen Bluthochdruck habe, dann habe ich nicht einfach nur zu viel Adrenalin im System, das dauerhaft meine Schaltkreise verändert hat, sondern ich habe in der Regel auch eine psychosoziale Situation, die mir mit zu beigetragen hat und die auch therapeutisch mit dazu beitragen kann, das zu verbessern. Das ist vielleicht jemand, der hat die ganze Zeit auf Hochstressniveau gelebt, der Körper hat irgendwann die ganzen Sollstellschrauben hochgeschraubt. Und es ist mit auch die Lebensführung, die mit dazu beiträgt, mit zu wenig Bewegung, der entsprechend Ernährung und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen eigentlich, wenn wir einen Patienten vor uns haben, wo, ich sage immer, das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, mit anderen Worten, nicht nur Symptome da sind, sondern Krankheit. Wir wissen eigentlich immer, dass das gerade bei den chronischen Krankheiten, die wir so als die Plagen unserer Gesellschaft irgendwie verstehen, wie Diabetes, Bluthochdruck und so weiter und die chronischen Entzündungen, wir wissen eigentlich immer, da kommt von zwei Seiten Minimum was zusammen, um das zu manifestieren. In der Psychoneuroimmunologie gucken wir uns sehr genau an, wie kommt das zusammen. Ja? Das heißt, wir gucken uns sehr genau an, wenn ich Stress habe, was für Stressbotenstoffe, was für ein Cocktail wird in welcher Mischung ausgeschüttet. Und was hat das dann für Konsequenzen für den Stoffwechsel und für die Immunantwort? Und wie greift das in eine bestimmte Erkrankungssituation tatsächlich ursächlich mit rein? Und ist damit aber auch ein, ein Hebelpunkt, an dem ich ansetzen kann, um ein Stück weit dieses Karussell wieder in die andere Richtung zu drehen und wieder zu einem gesünderen Zustand zurückzukommen.
Wenn wir von Patienten sprechen, dann würde ich gerne drei Begriffe aufgreifen, die aktuell durch die Presse in so eine, oder Social Media in so eine Häufigkeit fliegen, dass ich die gerne jetzt vielleicht einordnen lassen möchte. Das ist Thema natürlich Burnout, das ist Thema Fatigue und das ist Thema Depression. Können Sie vielleicht die Mythen ausräumen und vielleicht auch erklären, was das überhaupt ist und wie man damit umgeht?
Ja, das sind drei ganz wichtige Begriffe. Zum einen sind sie so wichtig, weil so viele Menschen davon betroffen sind. Und sie auf der anderen Seite aber immer noch irgendwie tabu sind, wirklich besprochen zu werden. Und wir fangen vielleicht mal am schlimmsten Ende an, nämlich mit der Depression. Etwa ein Drittel aller Menschen wird irgendwann im Leben mal eine, wir sagen dazu, klinisch relevante Depression haben. Also eine, wo die Depressionswerte so hoch sind, dass Behandlung angezeigt ist, dass man das Krankheit nennen muss und nicht mehr Problem. Das ist also ziemlich viel, ne? Also ein Drittel aller Menschen. Und gerade wenn sie chronische Erkrankungen vor sich haben, dann ist das eigentlich immer auch ein Drittel aller Patienten mit einem Diabetes, mit einem Bluthochdruck, mit einer allergischen Erkrankung, wird auch eine Depression haben.
Frau Professor Peters, vielleicht nur in diesem Kontext, weil das sehr spannend ist. Wenn ich das aktuell, das auf ein Drittel schätze, wäre es 100 Jahre zurück, wo die Gesellschaft unter enormem Druck stand und richtig litt mit weniger Wohlstand, war da die Zahl auch so hoch?
Das wissen wir tatsächlich nicht, weil wir die Begriffe so gar nicht benutzt haben und auch keine Statistik dazu geführt wurde. Aber wenn wir die Literatur gucken und da vielleicht die eine oder andere Anleihe machen, dann stellen wir doch fest, dass es eigentlich keinen Roman aus dieser Zeit gibt, wo nicht mindestens eine depressive Figur unseren Weg kreuzt.
Ohne das so zu bezeichnen.
Ohne das so zu bezeichnen, vielleicht auch manchmal, dann wird von Melancholie gesprochen und. Es gibt viele andere Begriffe dafür. Ja. Okay. Das scheint ein grundmenschliches Prinzip zu sein. Deswegen muss man sich auch fast ein bisschen fragen, welchen Nutzen hat es denn? Denn so häufig kann nichts sein, was nicht auch irgendwas nützt. Und das ist eine spannende Frage. Erstens, warum haben wir diesen großen Overlap, diese große gemeinsame Schnittmenge zwischen Depression und körperlichen Erkrankungen, Entzündung? der Umkehrschluss, der gerade sehr in Mode ist, zu denken, naja, dann ist die Depression eigentlich eine Entzündungserkrankung. Der funktioniert aber auch nicht, weil in der Gegenrichtung ist es genauso. Etwa ein Drittel aller Depressiven haben nur erhöhte Entzündungszeichen. Ja, also das heißt, wir haben so eine Gruppe von depressiven Menschen zum Beispiel, wo Entzündung eine große Rolle spielt, und wir haben viele andere depressive Menschen, wo andere Faktoren eine Rolle spielen. Und das Ähnliche haben wir natürlich bei Fatigue und bei Burnout, wobei Fatigue und Burnout beide große Überlappungen zur Depression haben. Also so richtig gut können wir die eigentlich nicht differenzieren, wenn wir einen Fragebogen zum Beispiel nehmen für Fatigue. Es sind fast immer auch Fragen mit dabei, die wir auch in einem Fragebogen für die Depression finden werden.
Was ist Fatigue?
Fatigue ist die chronische Erschöpfung, ein Begriff, der auch durch Covid-19, sage ich jetzt mal, in eine neue Moderne gekommen ist. Denn Fatigue, diese chronische Erschöpfung, schwere chronische Erschöpfung, bei der ich mich nicht so leicht von einer Aktivität wieder erholen kann, wie ich das normalerweise tue, und auch sehr viel schneller in eine Erschöpfung reinkomme. Fatigue ist eines der Kardinalsymptome gerade von langwierigen Covid-Erkrankungen. Das heißt, Post-Long-Covid-Studien haben fast alle auch Fatigue-Fragebögen mit dabei. Und dadurch haben wir plötzlich also eine Flut von wissenschaftlichen Arbeiten, die Fatigue nachweist in verschiedenen Kontexten. Und wir können im Großen und Ganzen im Augenblick sagen, wenn wir eine chronische Stresssituation haben, die tatsächlich auch den Stoffwechsel zur Erschöpfung bringt, die Immunantwort zur Erschöpfung bringt, dann sehen wir auch immer die Symptome einer Fatigue. Also wir können im Experiment sozusagen Fatigue auslösen, indem wir eine fiese, langwierige Entzündung provozieren. Genauso wie indem wir die Tiere, in der Regel machen wir ja Experimente leider nach wie vor im tierexperimentellen Kontext, weil wir bestimmte Sachen an Ursache-Wirkungsgeschichten ethisch nicht vertreten können. Wir können keine Menschen so stressen, dass sie in Fatigue entwickeln. Das ist irgendwie ethisch nicht vertretbar. Das heißt, manche von diesen Sachen kommen eben leider nach wie vor aus dem tierexperimentellen Kontext. Und interessant ist, dass ich eben also mit einem Stoff, der Entzündung macht, LPS wird da gern benutzt, genauso Fatigue auslösen kann, wie mit einem experimentellen Setup, wo die Tiere sich überhaupt nicht erholen können. Also wo der Käfig wackelt, dann ist das Streu nass, dann kommt plötzlich der Geruch von der Katze vorbei und so. Also wo ununterbrochen was passiert, was dafür sorgt, dass keine Entspannung möglich ist. In beiden Fällen kriege ich fast dasselbe Bild einer Fatigue, einer Erschöpfbarkeit, die nicht mehr sich leicht erholt. Und Burnout ist letztlich wieder das Gleiche in einem anderen Gewand, nämlich im Kontext von Burnout denke ich eigentlich nur an arbeitsplatzbezogenen Stress. Das heißt, der Stress, der durch die Arbeit generiert wurde. Und da sind, letztlich ist das gleiche Phänomen, nur dass ich alle anderen Bereiche, wo der Stress herkommen kann, ein Stück weit beim Burnout-Konzept ausblende. Und da wissen wir inzwischen, dass der chronische Stress zwei Seiten hat, der zum Burnout führt. Das eine ist die ständige Anforderung ohne Pause, also wieder dieser Stress ohne Pause. Und das andere ist der Mangel von Gegengewicht im Sinne von Anerkennung und Status und so weiter. Das heißt, das ist ein interessantes Phänomen, um sich da nochmal anzugucken. Der Stress alleine ist noch nicht der Grund dafür, dass wir chronisch gestresst sind, sondern es ist immer ein Konglomerat aus den Anforderungen, die kommen, und eben den Möglichkeiten, dem zu begegnen, und auch der Unterstützung, die ich dabei kriege, dem zu begegnen.
Und vielleicht in diesem Kontext stelle ich immer wieder bei den Forschern wie Ihnen die Frage, welche Rolle die genetische Prädisposition für die Anfälligkeit hat. Ich meine, wenn man jetzt anschaut, zwischen 40% und 60% fast immer alles genetisch prädisponiert. Wie ist das hier mit der Stressresistenz? Gibt es da auch Untersuchungen?
Klar, wir bringen mit. Ne? Wir bringen etwas mit. Also wenn wir wieder an das Cortisol mal als das bekannteste und letztlich einfachste, weil so gut beforscht, denken, dann ist es zum Beispiel so, dass der Stress dadurch wieder abgestellt wird, wenn Cortisol ausgeschüttet wird, dass ein Teil davon in mein Gehirn zurückgeht. Und dort sitzen Rezeptoren, die das Cortisol annehmen, Corticoid-Rezeptoren, und die dann der Stressschaltstelle im Hypothalamus sagt, ist okay, Stressreaktion erfolgt, kann es ausmachen. Und wenn ich jetzt mit einer genetischen Variante dieses Rezeptors auf die Welt komme, für das eine viel höhere Dosis an Cortisol erforderlich ist, damit der Schalter umgelegt wird, dann läuft bei mir natürlich eine ganz andere Stressreaktion ab als bei jemand anderem. Oder wenn ich geboren wurde in einer Situation, in der sehr viel Stress war, meine Mutter schon in der Schwangerschaft vielleicht viel Stress hatte, vielleicht gar nicht anwesend war nach der Geburt und also insgesamt sehr viel Stress in meiner ganz frühen Entwicklungsphase war, dann ist dieser Rezeptor, wenn ich Pech habe, epigenetisch reguliert. Das heißt, Wir wissen ja inzwischen, die Gene allein machen es nicht, sondern das ist ja ein bisschen wie so eine riesige Bibliothek, die ich zur Verfügung habe, unser ganzes Genom. Sondern es ist auch noch die Frage, welches von den Büchern kann ich aus dieser Bibliothek eigentlich nutzen? Ja, also welches kann ich rausholen aus dem Regal? Das wird chemisch kodiert. Das heißt, es gibt Bücher, die stehen, wenn wir das so ein bisschen im Harry Potter-Bild machen, die stehen in der geheimen Sektion unserer Bibliothek. Und da muss ich manchmal einen Umweg machen, um da reinzukommen. Die sind genetisch, epigenetisch modifiziert, sodass sie nicht abgelesen werden können. Das heißt, ich kann das Pech haben, habe ein perfektes Gen für den Glykokortikid-Rezeptor, aber das ist methyliert oder histonacetyliert und damit ist die Ablesemöglichkeit, also ob das Cortisol tatsächlich dann ankommt im Gehirn und das Stoppsignal umdrehen kann, ist verändert. Das heißt, es gibt zwei Wege sozusagen, die mich verändern oder mit denen ich anders sein kann als andere. Das ändert aber nichts an einer ganz wichtigen anderen Perspektive. Also wenn wir jetzt wieder auf diese epigenetische Geschichte, schon die Mutter hatte viel Stress, wenn ich den Nachwuchs einer solchen durch Stress geprägten Mutter im Tierexperiment wieder, das kann ich ja in der realen Welt nicht verantworten, das zu machen, im Tierexperiment wieder einer Mutter gebe, die gar nicht gestresst ist, ist das alles reversibel. Die epigenetische Prägung geht weg. Und genauso ist es natürlich, eine genetische Prägung kann ich nicht ändern, aber ich kann natürlich eine ganze Menge tun, um mit meinem Muster an Cortisolausschüttung in dieser Welt möglichst gut zurechtzukommen. Und da sind wir wieder auf der psychosozialen Ebene. Das heißt, was ich an Genen mitbringe, macht natürlich einen großen Teil der Miete aus. Was ich daraus mache, wie ich damit in dieser Welt zurechtkomme, ist nicht in der Verantwortung der Gene.
Sie sagen ja, dass gute Beziehungen wirken wie ein Schutzschild gegen die negativen Auswirkungen von Stress. Da kommen wir ein bisschen später darauf zurück. Ich würde gerne noch bei dem Körper bleiben. Und ich glaube, das kann man ja gar nicht trennen von der Psyche. In so eine körperliche Verfassung spielt eine große Rolle. Und dazu gehört auch Ernährung und auch Nahrstoffversorgung. Und Sie erwähnen immer wieder, dass Nahrungsergänzungsmittel nicht die Lösung sein können. Jetzt würde ich gerne bei ein paar Themen. Ja, schon, aber ich gehöre zu den Menschen, die eigenen Körper ziemlich genau überwachen, auch von Blutwerten bis zum Schlaftracking. Und ich habe jetzt für mich zum Beispiel festgestellt, dass mit Lithium-Orotat, weil bei mir das im Blut kaum aufzufinden war, das kann man ja entweder durch spezielles Wasser, Mineralwasser einfach erhöhen oder auch supplementieren, auch wenn es in Deutschland, glaube ich, gar nicht möglich ist, weil es verboten. Aber wir bleiben beim guten Mineralwasser und bringen das auf 1,5 Milligramm pro Tag, dass man danach sich geistig und stabiler und auch stressresistenter fühlt. Wie würden Sie das einwerten?
Lithium in einer etwas höheren Dosierung ist nicht umsonst ein Antidepressivum. Das wissen Sie ja wahrscheinlich.
Ja, aber das ist ja natürlich eine ganz andere Dosierung. Ich spreche jetzt wirklich von Microdosing.
Genau. Ja. Das ist eben immer das Spannende. Jedes gute Gift ist eine Frage der Dosierung. Und Sie haben natürlich vollkommen recht. Wir sind biochemische Wesen und natürlich ist Lithium einer der vielen Stoffe, die wir brauchen. Und natürlich ist es so, dass wenn ich Mangel an einem Stoff habe, einen nachweisbaren Mangel, dass eine Substitution in den Bereich, wo wir normalerweise wären, durchaus hilfreich sein kann in bestimmten Kontexten. Das Problem dabei ist, dass wir unfassbar viele Stoffe eigentlich die ganze Zeit dann monitoren müssten und ersetzen müssten.
Tue ich auch.
Ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Gewächshaustomate. Ne? Die kann ich komplett in Nährlösung wachsen lassen. Die schmeckt aber nicht so gut wie eine, die in echter Erde mit echter Sonne gewachsen ist. Und das liegt daran, dass wir nie perfekt sein werden, alle die vielen Bausteine, aus denen wir gemacht sind, artifiziell optimal zu monitoren und zu substituieren. Das wird immer nur auf dem Niveau der Gewächshaustomate klappen. Und das ist ganz einfach das, wo wir sagen müssen, da wäre eine gesunde Ernährung, die auch simpel tatsächlich dem folgt, was die WHO empfiehlt. 3 Handvoll Gemüse sind 3 Portionen Gemüse, die ich am Tag brauche. 2 Handvoll Obst sind 2 Portionen Obst, die ich am Hand brauche. Ich finde es auch mal ganz schön, sich das so als Handvoll vorzustellen, weil Hände sind unterschiedlich groß. Ja? Das sind unterschiedliche Portionen, die wir brauchen. Und das nach Möglichkeit eben Sachen, die nicht in Nährlösung schon gewachsen sind. Das heißt, auch schon Mangel mitbringen.
Das genau der Punkt, ja.
Also das ist eben genau das Problem. Wir leben inzwischen in so einer Umwelt, wo eigentlich alles, was wir kriegen, schon Nährlösung gezogen ist. Natürlich liegt der Schluss irgendwie nahe, na, da muss ich für mich auch die richtige Nährlösung finden. Aber wir kriegen es nie optimal. Wir kriegen es nie so gut hin wie Mother Nature. Das ist einfach das Problem. Ja? Und an der Stelle muss man sagen, nachgewiesener Mangel, den zu substituieren, macht immer Sinn. Die Frage ist auch, habe ich alle Mangelmöglichkeiten im Blick, wenn ich das tue? Oder auch noch ein anderes Problem, fange ich an, mich zu übersubstituieren? Also so ein ganz simples Beispiel ist Vitamin C. Ja? Da wissen wir, klar, das ist wunderbar, sich das zuzuführen. Das ist ein Antioxidant, das hilft also, diese Stoffwechselmüllsachen abzubauen. Wir wissen aber auch, ne, es gibt eine schöne Studie aus England, die das vor wenigen Jahren probiert hat. Vitamin C, Vitamin E war es, glaube ich, und noch irgendwas, was antioxidativ wirkt, in hoher Dosis zuzuführen. Und auf einmal waren die Krebsraten höher und andere chronische Erkrankungsraten höher. Das heißt, in dem Moment, wo ich einen sehr guten antioxidativen Schutz durch ein Nahrungsmittelergänzungsmittel hinbekomme, schütze ich auch Zellen in meinem Körper, die der Körper eigentlich eliminieren soll. Das heißt, ich kann überdosieren. Ich kann zu viel vom Guten haben. Und das ist ein bisschen die Krux bei der Substitution. Die Substitution schafft eben auch nie ein optimales, passendes Milieu, sondern ist oft ein Hauch drüber, über dem, was ich eigentlich brauchen würde. Und da bin ich vielleicht dann schon wieder auf der anderen Seite im toxischen Bereich. Das heißt, den individuellen, optimalen Bereich für eine Substitution zu finden, ist auch nicht so ganz einfach. Und an der Stelle wird es eben sehr kompliziert. Und da ist schlicht und ergreifend, sich gesund zu ernähren, die bessere Möglichkeit, als jeden einzelnen Stoff überprüfen und substituieren zu wollen.
Ja, Frau Professor Petters, bin ich absolut bei Ihnen. Das ist ja Idealfall, mit den Nährstoffen sich zu versorgen. Ich meine, Kiwi ist, glaube ich, zu essen besser als Vitamin C künstlich zuzuführen. Aber wenn ich jetzt an Vitamin D denke, Sie haben ja von der Natur erzählt, wenn Sie als Tomate im Schatten gepflanzt sind und wir haben einfach viel zu wenig Sonne, die wir bekommen mit unserer Arbeit, dann kann ich ohne Vitamin D-Supplementierung nicht normales Level haben oder Omega-3, so viel Fisch kann ich gar nicht konsumieren. Und wenn Omega-3-Index schlecht ist, dann wird es auch schwierig sein, die Immunantwort und kognitiv gut unterwegs mit dem Stress umzugehen,
also, oder nicht? Genau, Omega-3 ist ein schönes Beispiel dafür, dass das ist ja wieder so eine Umweltinformation, wenn Sie so wollen. Also Omega-3 habe ich immer dann viel in der Nahrung, wenn ich zum Beispiel die Milch von Kühen trinke, die im Sommer tatsächlich auf der Weide stehen. Ja, aber unsere Kühe stehen überhaupt nicht mehr auf der Weide meistens, sondern nur noch im Stall und kriegen nur Mais. Das heißt, die kriegen schon aus der Umwelt gar nicht den Sommer-Winter.
Keine Weidenhaltung.
Keine Weidenhaltung, kriegen gar nicht ungesättigte Fettsäuren in ihre Milch. Das heißt, ich trinke eigentlich die ganze Zeit Wintermilch und gebe meinem Körper auch diese Informationen damit. Also das ist zum Beispiel eins so dieser Themen, wo wir sehr abhängig geworden sind von einer unphysiologischen Basisernährung. Und natürlich kann ich da auch wieder drüber nachdenken, das zu substituieren. Wir kennen viele Studien, die das relativ erfolgreich substituiert haben, aber so richtig top ist es alles immer nicht. Genauso wie beim Vitamin D, da streiten sich die Geister nach wie vor, wie viel brauche ich tatsächlich, wann bin ich drüber, wann bin ich in einem Überangebot. Gleichzeitig haben wir eine Industrie, die davon lebt, uns Sonnenschutzfaktor-Cremes zu verkaufen.
Die uns davon schützen, Vitamin D zu produzieren.
Davon schützen, ne? Vitamin D zu produzieren, in der Angst, Hautkrebs zu entwickeln, die dann aber also auf der anderen Seite wieder einen anderen, nämlich den Vitamin-D-Mangelkrebsförderaspekt mit begünstigen. Also das ist so ein bisschen ein obskurer Kreislauf. Also ich habe mich neulich mit einer Pharmafirma sehr intensiv darüber unterhalten, die sagt, diese ganzen 50-plus Sonnencremes, wir nehmen die jetzt aus dem Sortiment, weil wir damit eigentlich nur ein ungesundes Verhalten induzieren und auch noch Umweltverschmutzung fördern und gehen wieder zurück auf die Lichtschutzfaktoren, die nur 8-fach schützen mit Mineralstoffen, aber dafür
Zink zum Beispiel.
Genau, dafür erlauben, dass unser Körper sich wieder normal härtet und normal Vitamin D produziert, wenn wir ins Licht kommen. Und da muss man ganz klar sagen, das macht unheimlich Sinn, denn wenn wir uns mal angucken, seit den 50er Jahren sind diese ganzen tollen Stoffe eingeführt worden und so sieht aber die Krebsanstiegskurve aus für Hautkrebs. Und die ist, sehen Sie mal, die ist ganz glatt. Da ist nicht ein Hubbel drin, egal wann da tolle neue Sonnenschutzfaktoren eingeführt wurden. Es wird nicht weniger. Ja, und an der Stelle muss man auch wieder ganz klar sagen, klar, ich kann Vitamin D substituieren, aber ich kann auch einfach keine Sonnencreme nutzen und dann reicht die Viertelstunde Spaziergang zur U-Bahn für das, was ich jeden Tag an Vitamin D produzieren muss. Es ist nämlich gar nicht so viel, was Sie an Haut der Sonne zeigen müssen, um Vitamin D in ausreichender Menge zu produzieren.
Das Interessante ist, wenn man diese Kurve anschaut, ja, das ist immer Frage der Korrelation, der Kausalität. In diesen Jahrzehnten wurden auch die Sonnenbrillen entwickelt. Und man sagt auch, wenn die Sonne quasi durch Sonnenbrille nicht durchkommt, wird der Körper auch nicht darauf eingestellt, dass man von der Sonne geschützt werden sollte. Und das sind auch solche interessante Themen, wo man sagt, irgendwie auch logisch. Ja, wenn die Augen das Wahrnehmungsorgan und regulatorische Wirkung nicht entfalten kann. Ja.
Ganz genau. Ne? Das gibt es auch direkte Informationen sozusagen. Jetzt ist Sonne da. Melaninproduktion, körpereigene Abbauproduktion, oxidative Stressregulation, DNA-Reparaturproduktion hochregeln. Ne? Das passiert tatsächlich auf einem biologischen Umschlagplatz.
Aber wir waren jetzt bei, sagen wir, High-End-Selbstmedikation. Sie sagen in Ihrem Buch, seit Urzeiten ist unser Betriebssystem die Information eingeschrieben, dass der Stress vorbei ist, sobald wir hochkalorische Nahrung zu uns nehmen. Und das ist eine Lösung für viele, nämlich Cola, Chips oder Bagels, ja, oder Donuts. Können Sie das ausführen?
Ja, genau. Also wir haben es ja vorhin schon gehabt von warum brauche ich eigentlich akuten Stress? Hunger ist der erste, beste akute Stress, der einem da so in den Kopf kommt. Ne? Wenn ich Hunger habe, dann werde ich nervös, muss ich auf die Jagd gehen. Und das war früher eine sehr mühsame Angelegenheit. Ich musste die Bären im Wald erstmal finden, mir dabei ein paar Kratzer einhandeln. Und zwar sowohl die Bären mit den Haaren als auch die Bären, die ich pflücken kann.
Oder Honig gegen Bienen verteidigen.
Genau, muss ein paar Stiche abkönnen und so weiter. Das war also eine sehr energieaufwendige Angelegenheit. Und jetzt muss ich um die Ecke in den Supermarkt gehen oder eigentlich noch nicht mal. Ne? Ich brauche eigentlich nur auf irgendwas draufdrücken und schon kommt die Pizza direkt zu mir nach Hause. Das heißt, wir sind eigentlich dafür gebaut, mit sehr viel Anstrengung uns die Belohnung zu erarbeiten. Und wir kriegen sie jetzt auf Druckknopf. Und das macht eine große Abhängigkeit. Denn damit werden unsere Belohnungssysteme auch gleich mit angeschmissen und unsere Entspannungssysteme. Und wer will das schöne Gefühl von Erfolg, von ich habe es erjagt und jetzt kann ich mich entspannen, wer will dieses Gefühl nicht haben? Dafür sind wir gebaut und das ist jetzt viel zu leicht zur Verfügung. Und ja.
Die Folgen sind Diabetes 2, glaube ich.
Ja. Diabetes 2 durch die permanente Hochregulation des Blutzuckers ist eine der Folgen, ja. Mhm.
Und dann, was Sie interessanterweise erwähnen, Nikotin. Und da wollte ich mit Ihnen, ich rauche nicht, um Gottes Willen, aber jetzt grundsätzlich gibt es ja aktuell interessante Untersuchungen in Bezug auf Nikotin. Das ist ja an sich ein Giftstoff, aber Sie haben Post-Covid erwähnt. Und wenn man jetzt Post-Covid mit Nikotinpflastern behandeln sollte, es gibt wohl sehr, sehr bahnbrechende Entwicklungen. Aber viele greifen zu Zigarette, um den Stress zu lösen, was auch nicht sehr günstig für den Körper ist.
Ja, ich nenne das gerne Entspannungstechniken, die in unserer Kultur akzeptiert sind, die leider Nebenwirkungen haben. Ne? Entspannung mit Nebenwirkung. Nikotin geht auf Rezeptoren für einen weiteren ganz wichtigen Stressbotenstoff, nämlich das sogenannte Acetylcholin. Acetylcholin ist noch viel länger in unserem Körper vorhanden, viel älter als das Noradrenalin. Adrenalin, schon eine einzellige Zelle hat Acetylcholin als Botenstoff und instruiert sich selbst und andere Zellen drumherum darüber, was für eine Situation da ist. Und Acetylcholin hat an ganz vielen Stellen die Aufgabe, dem Noradrenalin sozusagen wieder den Stachel zu nehmen. Das heißt zum Beispiel, wenn wir so eine Immunzelle nehmen, die zur angeborenen Immunität gehört und die störende Sachen einfach wegfressen kann, eine sogenannte Makrophage, eine Fresszelle, dann ist ein Botenstoff, der die so richtig schön aggressiv macht, das sogenannte TNF-Alpha, Tumornekrosefaktor Alpha, das ist ein Zytokin. Das wird vermehrt ausgeschüttet, wenn ich Adrenalin im System habe. Und das Acetylcholin blockt die Ausschüttung von diesem Botenstoff. Der sorgt sozusagen dafür, dass die Makrophage ihre Fresslust verliert. Und Auf diese Art und Weise kann man natürlich mit Nikotin, wenn es auf diese Rezeptoren geht, ein Stück weit gegensteuern, was man so morgens mit dem Kaffee und dem Stress schon angestoßen hat und vielleicht zu viel angestoßen hat. Also wir haben uns angewöhnt, mit einer ganzen Reihe von Naturstoffen unseren Körper sozusagen zu zwingen, eine bestimmte Stressreaktion zu bringen. Weil ich zum Beispiel morgens vielleicht nicht so aufstehen kann, wie mein Biorhythmus mir das sagen würde, sondern ich muss zu einer bestimmten Uhrzeit an meinem Job sein und alert sein, trinke ich den Kaffee. Und wenn ich dann irgendwie 2 Stunden später merke, so, oh, jetzt bin ich eigentlich schon ein bisschen erschöpft und müde, komme ich mal wieder runter, dann rauche ich hinten hinterm Krankenhaus. Da finde ich immer meine Kollegen, die rauchen, schnell nochmal eine Zigarette. Und das ist so ein bisschen dieser Kreislauf, in dem wir da uns mit diesen Naturstoffen einbauen. Aber den können wir natürlich auch gezielt nutzen. Ne? Also Nikotin ist tatsächlich ein potentes Pharmakon, das der Immunantwort eine bestimmte Instruktion gibt, nämlich schalt mal weg von dieser aggressiven angeborenen Immunität hin zur erlernten Immunität. Und genau diese Antwort, die brauche ich manchmal im Entzündungskontext. Und jeder Raucher kennt das von sich, wenn ich so einen Hauch von Entzündung im Sinne von Erkältung, die mich anfliegt, habe und ich rauche 2, 3 Zigaretten, dann ist der oft interessanterweise wieder weg. Statt dass ich Halsweh kriege, was man ja auch vom Rauch meinen könnte, ist das Halsweh nach 1, 2, 3 Zigaretten wieder weg. Nach 20 ist es aber richtig schlimm, ne? Weil dann komme ich in die Immunsuppression. Das heißt, das ist wieder wie bei jedem guten Gift. Wir müssen die richtige Dosis finden. Und gerade jetzt im Kontext von chronischer Entzündung ist das also eine spannende Frage. Wie gut können wir diese Stressachse modulieren? Auch der Vagusnerv, die ganze Diskussion um den Vagusnerv gehört in diese gleiche Kiste. Der Vagusnerv ist Teil des Nervensystems, wo Acetylcholin ausgeschüttet wird. Aber das ist relativ kompliziert, weil das so ein alter Stoff ist, gibt es 20.000 Möglichkeiten, welche Rezeptoren darauf reagieren. Und jede Zelle hat ein Repertoire, wo man schon fast nicht mehr reingucken kann, welches Kombination an Rezeptoren hat es jetzt. Wird, wenn Acetylcholin vorbeikommt, tatsächlich Entzündung unterdrückt oder sogar gesteigert. Das wissen wir oft nicht.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch. Sie haben Kaffee erwähnt. Ich glaube, das ist inzwischen auch sehr, sehr gut erforschter Stoff und hat eine eindeutige Wirkung. Jetzt auch hier macht, glaube ich, die Dosis Gift oder nicht. Aber ich habe eine andere Frage in diesem Kontext. Kaffee verdrängt ja Adenosin. Und es gibt die Untersuchungen, die besagen, wenn man aufsteht, sollte man ungefähr 90 Minuten warten, bis man Kaffee trinkt, weil wenn man das zu früh nach dem Aufstehen trinkt, verdrängt man Adenosin, der ist aber noch da und der kommt zurück und deswegen hat man so ein Tief nach einem zu frühen getrunkenen Kaffee und deswegen braucht man wieder einen Kaffee, um Adenosin und das ist kein gutes Spiel im Hamsterrad des Kaffeetrinkens.
Ja. Das ist kein gutes Spiel im Hamsterrad des Kaffeetrinkens, wobei die halbe Stunde so ein Richtwert ist. Da ist nicht jede Biologie gleich. Man muss es für sich selber herausfinden. Am besten ist, man braucht morgens überhaupt keinen Kaffee. Man steht so auf, dass man den Kaffee gar nicht braucht.
Okay. Ja, ich warte für alle Fälle so 90 Minuten. Aber ich brauche das auch nicht. Das hat auch, glaube ich, eine soziale Genussfunktion, was zu einem Ritual im Leben gehört.
Und die Wirkung ist auch ein Stück weit konditioniert. Also ich trinke absolut Kaffee und ich trinke, glaube ich, aber nur jede 8. Tasse oder so echten Kaffee und dazwischen entkoffeinierten, weil der wirkt bei mir meistens genauso gut.
Okay. Dann kommen wir vielleicht zu dem nächsten Punkt, wo, glaube ich, Stress eine besondere Rolle spielt. Sie sprechen von sogenannten Sollbruchstellen im Körper, ja, bezogen auf den Stress. Können Sie das kurz erläutern?
Ja, Sie haben mich vorhin ja zum Beispiel nach den Genen und der epigenetischen Prägung gefragt. Und ich werde oft, ne, wenn ich sage, Stress kann krank machen und kann in all diese Krankheiten reingreifen, dann werde ich oft gefragt, wieso kriegt dann aber der eine eben den Diabetes und der andere kriegt den Bluthochdruck und der dritte kriegt eine allergische Hauterkrankung? Warum ist das so verschieden? Und das hat natürlich was damit zu tun, dass immer mehrere Sachen zusammenkommen. Also zum Beispiel eben meine jeweilige genetische Aufstellung. Also wenn ich zum Beispiel ein Mensch bin, der bestimmte Proteine, die die Haut braucht, um eine gute Barriere zur Umwelt zu bilden, gar nicht so gut bauen kann, dann ist natürlich meine Hautbarriere immer ein bisschen schwächer als die von jemand anderem links oder rechts neben mir. Das heißt, wenn ich in einer Umwelt lebe, wo die Luft sehr trocken ist, wo vielleicht viele Feinstoff-Staubpartikel in der Luft sind, wo bestimmte Toxine in der Luft sind, wo bestimmte Allergene in der Luft sind, dann werde ich mich mit meiner von vornherein schlechteren Barriere eher allergisch sensibilisieren und ein Asthma, eine Neurodermitis oder Ähnliches entwickeln, als jemand links und rechts neben mir, der eben eine bessere Hautbarriere hat. Das heißt, in meinem Fall ist der Stress etwas, was zur Neurodermitis beiträgt, zur Entwicklung von Neurodermitis oder Asthma beiträgt. Jemand anderes hat vielleicht einen Adrenorezeptor, der nicht so schnell reagiert auf das Adrenalin, Noradrenalin, stellt seine Stellschrauben bei der Blutdruckregulation schneller rauf als jemand anderes. Das heißt, hier wird der Stress eher dazu führen, dass am Herzen etwas passiert, an der Blutdruckregulation etwas passiert. Der Dritte hat vielleicht ein Insulin, das nicht so gut auf die Zellen wirkt und das Zucker kann nicht so schnell aus dem Blut aufgenommen werden. Dadurch bleibt der Zucker länger im Blut, wird eher ein Diabetes entwickeln. Das heißt, die Sollbruchstellen, die haben viel damit zu tun, wie bin ich genetisch aufgebaut, in was für einer Umwelt lebe ich, also mit welchen Reizen habe ich es denn zu tun wo ist sozusagen die Stelle in meinem Körper, wo am ehesten es dazu kommt, dass meine Resilienz nicht mehr funktioniert, dass meine Widerstandskraft nicht mehr funktioniert, dass ich den Stress nicht regulieren kann. Das sind die Sollbruchstellen, die ergeben sich auch wieder aus so einem Konglomerat, was bringe ich mit und was kommt von draußen rein.
Aber das würde bedeuten, wir sollten darauf achten, dass wir keine Sollbruchstellen in Anspruch nehmen und denen nicht nähern. Und da stellt sich die Frage, Sie sprechen von sogenannten Red Flags oder roten Flaggen, die man erspüren sollte, um den Unterschied zwischen dem normalen Stress und dem chronischen Stress, der alle diese Sollbruchstellen aktiviert, zu unterscheiden. Welche rote Flaggen sind es und wie erspürt man und wie findet man die Balance zwischen, ich muss jetzt aufpassen und wenn ich aufpassen, was tue ich denn dann?
Ja, das ist fast die wichtigste Frage. Weil das ist die Frage, wenn ich die für mich gut beantworten kann, dann habe ich meine beste Strategie schon in der Hand. Wie kann ich gucken, welcher Stress macht mich krank und mit diesem Stress lernen, besser umzugehen. Und ich weiß nicht, ob ich an der Stelle Ihnen eine Gegenfrage stellen darf. Sie haben ja gesagt, Sie sind sehr gut da drin zu optimieren. Wenn ich Sie jetzt fragen würde, wenn Sie mehr Stress haben, als Sie schaffen, trotz Ihrer wahrscheinlich fantastischen Stressresilienz, was ist das Erste, was Sie an sich merken, was anders ist?
Schlaf.
Mhm. Und wie sieht der denn aus?
Das heißt, meine Herzfrequenz bei der Variabilität bricht komplett ein. Ich schlafe schlecht, ich wache zu früh auf. Mein Ruhepuls in der Nacht ist 20-25% höher.
Wann wachen Sie dann auf?
Vier.
Um vier. Das ist der Cortisol-Niedrigpunkt. Ja, an dem Punkt wachen Sie, das können Sie nicht monitoren. Sie sehen nur, was die sympathische Achse im Gleichklang mit der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse und dem Cortisol macht. Aber was tatsächlich passiert ist, um 4 Uhr morgens ist sowieso die niedrigste, 4-5 Uhr morgens, je nachdem, wie man so gebaut ist, ist die niedrigste Cortisol-Eigenproduktion da. Ne? Und da wachen Sie auf. Das heißt, Sie sehen schon, dass Ihre ganze zirkadiane Rhythmik für die Stressbotenstoffproduktion nicht funktioniert. Das merken Sie daran, dass Sie anders aufwachen als normal. Das ist Ihr also persönliches erstes Symptom, das Sie merken und das Ihnen zeigt, Ihre Stressachsen produzieren nicht so, wie sie sollen. Ne? Und das ist wunderbar, wenn man so ein Symptom kennt. Dann muss man ja sich überlegen, okay, was mache ich jetzt mit dem Symptom? Sorge ich für simple Dinge wie eine Schlafhygiene? Das heißt, ich gehe abends hin und esse nicht nochmal hochkalorisch und gucke nicht nochmal mir irgendwas auf einem blauen Licht produzierenden Gerät an. Oder denke ich drüber nach, was dreht mich denn so auf? Ne? Ist das ein Konflikt, den ich nicht gelöst kriege? Ja, ist das irgendwas, was mir ständig passiert, was mich total aufregt? Ist das etwas, was nach einer Lösung schreit? Ne? Und an der Stelle reicht es nicht, gute Schlafhygiene zu kultivieren und sich zu überlegen, wie gehe ich ins Bett und mache ich vielleicht noch eine Entspannungsübung vorm Schlafen. Ja, das Cortisol weckt dann trotzdem um 4 Uhr morgens, weil man über den Chef, mit dem man im Konflikt ist, noch nicht nachgedacht hat oder über den Partner, mit dem man im Konflikt ist, noch nicht nachgedacht hat und dem Problem ausweicht. Und an der Stelle wird es spannend. Ne? Also an der Stelle, wo ich ein Symptom merke, muss ich eigentlich sagen, okay, Symptom sagt mir was. Symptom sagt mir, es geht nicht, ohne Nachdenken. Was ist es? Reichen die kleinen Sachen des Alltags? Oder ist es etwas anderes? Ist es auf der Ebene von Beziehung, ist das auf der Ebene von meiner eigenen Struktur, die ich vielleicht nicht hinkriege, meine Kräfte so einzuteilen, dass ich nicht ins Hamsterrad komme. Was sorgt jetzt dafür, dass ich nicht zur Ruhe kommen kann? Und an der Stelle muss man anfangen zu arbeiten.
Absolut, das kann ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich kenne meistens, ich weiß sogar, ich werde heute höchstwahrscheinlich um 4 Uhr nachts aufwachen, weil das meistens Projektprobleme sind, die einen sehr, sehr stark bewegen und man kann das sehr gut einschätzen. Was interessant ist, manchmal wachen sie mit einem sehr guten Gefühl, so der, nicht der Panik, aber so panikähnliche Unruhe, ja. Sagen wir, etwas stimmt nicht und das ist nicht immer erkennbar. Und das ist dann ganz, ganz mies und fies, weil sie nicht wissen, was das der Auslöser ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Gefühl kennen oder
das kennt jetzt jeder Mensch tatsächlich. Ne? Also mindestens einmal im Leben hat jemand schon mal Panik gehabt. Diejenigen, die glauben, das nicht gehabt zu haben, die muss man nur genau befragen und dann findet man die Momente, wo ihnen das auch schon begegnet. Das ist eine normale Reaktion auf eine extreme Anforderung. Ja. Das ist natürlich oft so tatsächlich, dass wir in dem Moment, wo sowas auftritt, nicht sofort sehen, wo die Ursache eigentlich liegt. Denn oft sind das Dinge, die uns Angst machen oder beunruhigen, die relativ im Verborgenen wirken. Ja, also Dinge, die uns vielleicht an was erinnern, was wir mal als Kind erlebt haben, wo wir keine Kontrolle darüber hatten, das zu ändern. Oder Dinge, die so in der Umwelt um uns herum schweben als bedrohlich und wo wir erstmal das Gefühl haben, das können wir ja gar nicht direkt adressieren. Ich glaube, in der Covid-19-Pandemie, in der ersten Welle der Lockdowns, hat das fast jeder erlebt, mindestens mal an einem Punkt, dass man plötzlich überhaupt nicht mehr wusste, wie soll ich da reagieren? Was ist das eine Bedrohung? Was ist das eigentlich? Also solche Panikmomente kennt jeder. Und dann nützt es erstmal was, die simplen körperlichen Dinge zu tun, die Panik runterbringen, sich auf die Atmung zu konzentrieren, vielleicht etwas zu trinken, schlucken, aktiviert den Vagus, also die Gegensteuerung zum Adrenalin. Manche kennen das schon von sich, dass sowas immer mal wiederkommt und haben einen phobischen Begleiter in der Tasche, vielleicht zum Beispiel einen Beta-Blocker, von dem sie wissen, der bringt ihre Adrenalreaktion runter. Also es gibt, ne, also oder etwas, was sie, ein Gegenstand, den sie drücken können, wo die Körperspannung sich abbauen kann. Also man kann das ja sogar richtig lernen. Und wenn die Angst abklingt, kommt ja das Denken überhaupt erst wieder zurück. Ne? Also wir hatten es ja schon von Cortisol und Adrenalin, sorgen auch dafür, im Schreckmoment kann ich mir nur Situatives merken. Da mein Gehirn arbeitet auf Minimalleistung. Ne? Diese ganze Prozessierung mit kompliziert was abwägen, die kostet zu viel Zeit und Energie, das ist abgeschaltet. Das heißt, ich muss eigentlich warten, bis die Reaktion vorbei ist, bevor ich darüber nachdenken kann.
In System 2 zu kommen, sozusagen.
Ganz genau. Ne? Also ich muss erstmal alles tun, was mein Körper braucht, um das Noradrenalin, Adrenalin wieder einigermaßen rauszuwaschen. Die gute Neuigkeit ist, ne? Adrenalin, Noradrenalin schütten wir nie Stunden, Tage und Wochen lang am Stück aus. Geht gar nicht. Ja, da sind nämlich die Reserven irgendwann erschöpft. Das heißt, irgendwann ist eine Panikreaktion immer vorbei. Also man kann sich das in der Panik nie vorstellen, aber sie ist immer irgendwann vorbei, meistens sogar relativ zügig. Ne? Das ist meistens eine Angelegenheit von maximal einer halben Stunde, bis die biologische Reaktion wieder abgeklungen ist. Und dann lohnt es sich nachzudenken und sich zu überlegen, was hat das denn getriggert? Und oft ist es in der Situation aber so, dass man alleine tatsächlich nicht drauf kommt, weil das so gut versteckt ist im Gehirn und in der Erinnerung. Und da kann man eben dann oft doch auch im therapeutischen Kontext viel gewinnen. Das heißt, mit einem Gegenüber, das einem hilft, herauszufinden, was der Trigger war, kann man dann sehr gut daran arbeiten, das herauszufinden. Und die Situation, die Angst ausgelöst hat, von der körperlichen Reaktion dann zu lösen und zu trennen, ist dann die Arbeit, die man in der Therapie leisten kann.
Sie haben ja auch erwähnt, auf die Atmung konzentrieren. Ich glaube, was sehr hilfreich ist, zu verstehen, dass physiologische Seufzer oder alles, was Ausatmen verlängert, beruhigt, was eine Schnappatmung bedeutet, regt jetzt Adrenalin auf. Das heißt, für mich war das auch eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Wenn man jetzt 3 Sekunden einatmet, 4 Sekunden Pause anlegt und dann 8 bis 10 Sekunden ausatmet, beruhigt man sich automatisch. weil da parasympathische System aktiviert wird.
Ja. Ganz genau. Wieder die Acetylcholin versus die Noradrenalin-Ausschüttung. Das kriegen Sie sozusagen auch hin. Ne? Wenn Sie laufen, brauchen Sie mehr Atmung. Wenn Sie fertig sind, ist es weniger. Und Sie drehen den Spieß hier sozusagen um. Und dadurch, dass Sie bewusst die Körperreaktionen erzwingen, die Sie in den bestimmten hormonellen Situationen hätten, denkt der Körper dann auch irgendwann mal um und passt sich entsprechend mit der Ausschüttung dieser Stressbotenstoffe an. Und das ist natürlich ein sehr gutes Instrument, die Biologie umzukehren durch Verhaltenssteuerung. Aber ganz oft brauchen wir eben mehr als nur diese Verhaltenssteuerung. Ne? Also wenn ich das zwar gut kann in der Situation, aber mir nie darüber klar werde, was löst es aus und kann ich daran was ändern, dann werde ich sozusagen den Trigger immer wieder haben. Und an der Stelle muss ich ein bisschen weiterdenken.
Aber Frau Professor Peters, dann diese forensische Untersuchung, was sind die Ursachen? Sie haben ja Psychotherapie und diese Gespräche erwähnt. Was aktuell komplett neu aufgekommen ist, diese psychedelische Reisen mit LSD-Derivaten, wo man in eine Safe Space geführte Umgebung mit Psychotherapeuten durch den Trance geht und diese Themen auflöst. Was halten Sie davon?
Wir haben ja das auch schon in sehr vielen Kulturen gesehen und über viele Jahrhunderte in vielen verschiedenen Formen sind Medikamente, sind Stoffe aus der Umwelt genutzt worden, um eine schnelle chemische Abkürzung zu machen. Und es ist durchaus nachvollziehbar und denkbar, dass in einem sehr sicheren Kontext, wenn ich chemisch eine Reaktion auslöse, ich schneller an bestimmte Sachen rankomme, die ich vielleicht durch endogene chemische Manipulation ein bisschen länger brauche zu erreichen. Die Therapieformen haben relativ gute Erfolge. Sie haben aber auch große Risiken. Ja, also in dem Moment, wo ich das nicht komplett steuern kann, Sachen hochkommen, die selbst in dem sicheren Environment nicht gut einfangbar sind, dann ist die chemische Situation eine, die so stark sein kann, dass ich eben auch kaum rankomme an die Regulation. Und das ist so der Punkt, wo ich denke, wir haben eigentlich gute Instrumente, auch biologische Instrumente, ohne biologische Nachhilfe in der Hand, wenn wir an die Psychotherapie denken. Es ist auch so ein bisschen unserem Bedürfnis, schnell Schalter umschalten zu können, ganz schnell Therapieerfolge zu haben, geschuldet, dass solche Therapien immer wieder Furore machen. Das Problem ist, die meisten sehr grundlegenden Prozesse, also wie ich zum Beispiel Beziehungen gegenüberstehe, wie ich anderen Menschen begegne, das sind oft Dinge, die habe ich sehr lange entwickelt und die brauchen auch eine ziemliche Weile, die brauchen einen Prozess, einen Dynamik.
Neu zu erlernen, ja.
Um das wirklich umzustrukturieren. Und die haben sie dann immer noch nicht geschafft. Also selbst wenn sie unter dem Einfluss von Ketanest was Tolles erleben in der Therapie, dann müssen sie immer noch 3 Monate, 6 Monate letztlich daran arbeiten, das zu verfestigen. Also der Shortcut, diese Vorstellung des super tollen Shortcuts, den wir da nehmen können, der ist ein Stück weit, muss man den mit Vorsicht genießen und wie gesagt auch die Risiken einpreisen. Also ich bin da ganz konservativ und denke, das gesprochene Wort hat so viel Macht, dass ich eigentlich das nur brauche.
Ich habe das Gefühl, dass das die Leute dann machen, wenn sie mit dem gesprochenen Wort nach Jahrzehnten der Psychotherapie nicht mehr weiterkommen und sagen, okay, dass es widerspricht meine innere Einstellung, am Ende ist das eine Droge zu sich zu nehmen, aber ich sehe einfach keinen Ausweg und dann gibt es bahnbrechende Erfolge. Aber das ist ja, ich glaube, jeder muss für sich selbst entscheiden und die Forschung wird in 20 Jahren, ich habe gelernt, Frau Professor Peters, vielleicht dazu eine eindeutige Antwort geben.
Ganz genau. Also deswegen bin ich im Augenblick noch vorsichtig und denke, wenn es gelingt, gelingt es. Das ist wunderbar. Aber ja, wie bei jeder neuen Methode, wir wissen eigentlich erst, was sie bringt und wo die Risiken und die Grenzen und ihre Möglichkeiten liegen nach 20 Jahren.
Genau. Und dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, weil ich habe das jetzt mehrmals erwähnt, Thema Beziehungen. Sie sprechen von Five for Life, ja, oder Big Five. Ich habe jetzt das als Ocean-Modell kennengelernt. Ich habe das als Safari-Begleitung mit Big Five gelernt. Und Sie machen jetzt hier Five for Life. Und das ist Beziehung, Ernährung, Bewegung, Schlaf und Sinn. Ich würde gerne das Thema Beziehung aufgreifen, weil auf einer Seite, wir haben schon darüber gesprochen, dass Beziehungen ein Schutzschild gegen den Stress darstellen. Auf der anderen Seite schreiben Sie auch, dass Beziehungen häufig der größte Auslöser für den Stress sind. Und Adler sagte, glaube ich, dass alle Probleme in dieser Welt sind Beziehungsprobleme.
Mhm. Ja, in einer gewissen Hinsicht ist das absolut richtig. Da stehe ich ganz auf Adlers Seite, wenn Sie so wollen. Oder ganz simpel gesagt, der Mensch ist das Beste, was dem Menschen passieren kann und das Schlimmste, was ihm passieren kann. Wir sind Beziehungstiere. Ohne Beziehung leben wir nicht. Wir funktionieren nur in Gemeinschaft. Tatsächlich. Das ist so gedacht.
Soziale Wesen.
Wir sind soziale Wesen. Und deswegen sind die guten Beziehungen das, was uns auch in der Welt am besten zu einem stressresilienten Menschen aufstellt und aufstellen kann. Das fängt mit dem simplen Erlernen von, was macht mir eigentlich Panik und muss es das tun an. Ich nehme mal so ein ganz simples Beispiel. Ne? Kind fällt aufs Knie, wir haben das alle schon mal beobachtet. Ne? Kind heult, tut ja auch weh. Und dann gibt es zwei Sorten von Ereignissen, die stattfinden kann. Eine Person, die dieses Kind sehr gut kennt, nimmt es auf den Arm, sagt, gleich ist vorbei, alles ist gut. Und das Kind hört auf zu heulen nach 5 Minuten. Und wir wissen alle, es dauert aber mindestens eine Viertelstunde, bis real nichts mehr zu fühlen ist am Knie. Ne? Das kennen wir ja eigentlich. Aber das Kind hört nach 5 Minuten auf, weil es weiß, vielleicht ist es wirklich vorbei und die Information Schmerz, die im Gehirn ankommt, wird nicht mehr konnotiert mit Gefahr, Katastrophe, ganz schrecklich, sondern mit ist gleich vorbei, kannst die Hälfte von der Wahrnehmung da schon mal abstellen, findet nur am Knie statt, musst dir keine Panik machen. Oder das Kind kennt keinen Menschen, dem es so vertrauen kann. Irgendeine Person nimmt das Kind auf den Arm, Kind beruhigt sich null, schreit sogar eine halbe Stunde über den Schmerz hinaus. Also das kennen wir beides. Das heißt, wir lernen sehr stark, wie interpretieren wir eigentlich Symptome, Gefahrensignale aus der Umwelt. Wir lernen das in Beziehung. Ne? Wir lernen das von anderen Menschen. Und wir lernen eben leider das nicht, wenn wir keine solchen Beziehungen haben, die wir verlässlich erleben in der Entwicklung. Und das ist natürlich genau der Punkt, an dem wird es interessant. Wenn wir nie gelernt haben zu vertrauen, dann können wir oft auch Sachen nicht gut interpretieren. Also körpereigene Symptome nicht und auch Gefahren aus der Umwelt können wir nicht gut interpretieren, weil wir eigentlich nicht wissen, läuft das darauf hinaus, dass es gleich vorbei ist oder darauf, dass es ganz, ganz furchtbar wird.
Wir kennen das auch aus der Resilienzforschung, dass wenn man in der Kindheit eine Vertrauensperson hatte, das muss nicht mal Mutter sein, es reicht auch, wenn das eine Nachbarin oder Nachbar war, dass man deutlich resilienter im Leben mit den Herausforderungen umgehen kann und deutlich resilienter ist.
Ja, Sie haben das schon gemerkt, ne, dass ich umschiffe zu sagen, die Mama ist es. Ne? Und das tue ich aus gutem Grund, weil es eben genau so ist. Otto Kernberg hat das mal sehr schön The Significant Other genannt. Also ich brauche eine signifikante Bezugsperson und das können mehrere sein. Also nicht umsonst gibt es diesen schönen Spruch, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. Weil wenn ich eine Bezugsperson habe, die wichtig ist, aber wo das nicht funktioniert und ich habe Alternativen zu dieser Bezugsperson, dann kann ich das trotzdem lernen. Das ist ganz beruhigend. Das heißt, soziale Beziehungen sind eben auch nicht monodimensional, sondern wir brauchen mehrere gute Beziehungen und können uns dann idealerweise auch daraus ein Stück weit aussuchen, was wir als Vorbild nehmen wollen.
Zu der Stressbewältigung. Ich habe mich ja sehr viel mit Stoizismus beschäftigt und da gibt es ja eine sehr weise Art, mit dem Stress umzugehen, versuche zu unterscheiden zwischen den Dingen, die du beeinflussen kannst und den Dingen, die du nicht beeinflussen kannst. Und das ist, glaube ich, auch bei Ihnen der Punkt, die Stoiker sagen ja, dass Stress entsteht, wenn wir die Kontrolle über unsere Urteile verlieren.
Ja, das ist tatsächlich eines der wichtigsten Merkmale von Stress, an dem ich mich nicht anpassen kann, ist Unkontrollierbarkeit. Also wir wissen das, wenn wir Tierexperimente machen, ich habe Ihnen ja schon gesagt, so manche Ursache-Wirkungsgeschichte kann man leider nur im Tierexperiment sich anschauen, dann wissen wir, die Stressoren, die am wirksamsten eine schlechte Reaktion produzieren, sind genau die Stressoren, an die sich die Tiere nicht anpassen können. Also wir nehmen zum Beispiel einen ganz simplen Stressor bei uns im Labor, der heißt Lärm. Das ist ein 300-Hertz-Ton, der nervt tatsächlich auch die Experimentatoren. Der kommt in unregelmäßigen Abständen und unregelmäßigen Längen. Das heißt, das Tier kann nie vorhersehen, wie lang ist das Gefahrensignal da. Ja? Und das ist genau das. Wenn wir nicht uns irgendwie einen Reim drauf machen können, irgendwie kontrollieren können, was für ein Stress das ist, dann können wir uns an den nicht anpassen, weil wir gar nicht wissen, welche Reaktion ist denn jetzt die, die tatsächlich gefordert ist. Und das ist tatsächlich also ähnlich wie im Stoizismus, wenn Sie so wollen, ist das tierexperimentell bewiesen, wenn ich den Stress nicht kontrollieren kann, wenn ich nicht das Gefühl von Kontrolle über den Stress habe, dann wird er ein übermächtiger Stress. Und das ist gerade in der Medizin wirklich was sehr, sehr Wichtiges, weil im Prinzip ist ja jede Diagnose, die man bekommt, auch ein Stress. Man wird in eine Situation, in eine Lebenssituation geworfen, wo man plötzlich ein Mensch mit einer Erkrankung ist. Ich bin jetzt plötzlich ein Mensch mit Diabetes. Nicht mehr der Mensch, der ich vorher war. Und plötzlich scheint alle meine Verantwortung abgegeben zu sein an jemanden, der mir sagt, wie viel Insulin ich da zu spritzen habe. Ja. Mhm. Und dieses Gefühl von Kontrolle wieder zurückzubekommen und selber zu verstehen, wann habe ich denn einen hohen Blutdruck? Ah, und wenn ich mich bewege, dann wird das besser. Und ist es tatsächlich nicht so, dass ich ein Leben lang davon abhängig sein muss, Medikamente zu nehmen, wenn ich bestimmte Lebensstilfaktoren eventuell rechtzeitig wieder in den Griff bekomme? Ja, also man muss im Prinzip ja dann selber lernen, dass das eben nicht einfach ein Problem, ein Medikament und es ist genauso wie der Arzt sagt, ich kann alles abgeben, sondern ich muss eigentlich neu lernen, wie bin ich als Mensch mit einem Blutzucker, der nicht mehr automatisch reguliert wird und was kann ich alles dazu beitragen. Und in dem Moment, wo ich diese Kontrolle zurückkriege, ist das natürlich eine sehr viel bessere Situation geworden, auch wenn ich immer noch den Diabetes habe.
Vielleicht zu der Stressbewältigung, kann man sich auf Stresssituationen vorbereiten oder trainieren? Zum Beispiel die Stoiker, also Marc Aurel sagte, bereite dich jeden Tag darauf vor, Menschen zu begegnen, die unverschämt, undankbar und arrogant sind. Die nennen das Premeditatio Malorum, das heißt die gedankliche Vorwegnahme potenzieller Schwierigkeiten. Kann man so etwas auch im Alltag trainieren?
Ja, das ist schon mal eine sehr gute Form des Trainierens, sich so ein Mantra vorzunehmen und eine Grundhaltung zu erzeugen. Ne? Letztlich ist das ja nicht der Satz, den man sich da sagt, sondern die Grundhaltung. Egal, was mir an Beziehung, das ist ja auch wieder Beziehung an, das mir die mir angeboten wird. Ne? Eine sehr negative Beziehung, wenn mir jemand arrogant begegnet, wird mir ja eine Beziehung angeboten. Ich kann eine Haltung in mir generieren, die sagt, dieses Beziehungsangebot, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun. Das ist die Person, von der das kommt, die ein Thema mit der Arroganz hat. Und deswegen berührt es mich in meinem Wesen nicht, in meinem eigentlichen Sein nicht, sondern das ist das, was vom anderen kommt und nicht das, was ich ausgelöst habe. Denn das ist ja oft das, dass wir in Beziehung, wenn wir ein Beziehungsangebot bekommen, spiegeln und reagieren, als ob wir auch Teil dieses Angebots wären. Und das entkoppelt das so ein Stück weit. Das kann ich üben, ja? Zum Beispiel. Also ich kann in vielen Fällen genau diese Grundkonflikte, die ich vielleicht mit anderen habe, weil ich auf ein bestimmtes Beziehungsangebot in einer bestimmten Art und Weise reagiere, das kann ich beleuchten und verändern und modifizieren und üben. Und das übt man am besten wiederum in Beziehung. Also Psychotherapie ist letztlich, wenn Sie so wollen, ein Übungsfeld in Beziehung.
Absolut. Und zu Ihren Big Five gehört auch der Sinn. Ich meine, der Nietzsche sagte, ja, wenn ich mein Warum kenne, ertrage ich fast jedes Wie. Und Sinn hat, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten massiv an Bedeutung gewonnen. Das ist eigentlich ein Modewort gewonnen, sowohl im persönlichen wie auch im unternehmerischen Kontext. Wie sehen Sie diese Entwicklung und wie sehen Sie diese Findung?
Ich sehe es so, dass es immer schon ein Thema war und nicht ein neues Thema geworden ist. Aber dass wir vielleicht in einer Welt leben, in der einen eigenen Sinn zu entwickeln schwerer wird. Also in dem Moment, wo ich sehr viel mich zum Beispiel in sozialen Medien unterwegs bin oder eben einen Beruf habe, der in sich nichts schafft, nichts Schöpferisches hat, sondern wo ich nur was ableiste mit relativ wenig Dank, habe ich eigentlich eine Lebenssituation, wo ich gar nicht mehr selber, genau das Thema, was wir gerade hatten, Kontrolle darüber habe, warum mache ich etwas? Mit welcher Haltung mache ich etwas? Und was für ein Echo bekomme ich dann auch für dieses Jemandsein aus meiner Umwelt zurück? Ne? Also wir hatten es jetzt auch wieder in der Covid-19-Pandemie, wurde das ja mal sehr stark wahrgenommen, wie es Pflegenden in diesem Land geht. Ne? Sie machen einen Beruf, wo sie letztlich wenig selber entscheiden können, wo sie wenig sagen können, so wird mein Patient behandelt, damit er gesund wird, wo sie sehr viel einfach nur gebend handeln mit sehr wenig Dank hinten dran. Und das ist ein Beruf, der total auslaugen kann, der sehr schnell in den Burnout führen kann. Da haben wir wieder mal gesehen, sozusagen an diesem Beispiel, dass wir inzwischen eine Welt geschaffen haben, wo ich anders als, was weiß ich, wenn ich früher mal einen Bauernhof hatte, dann habe ich im Sommer dafür gearbeitet, dass es mir im Winter gut ging. Dann habe ich von allem, was ich so an Gewerken gebraucht habe, um Kleidung zu haben und Essen, habe ich alles mal machen können, habe ich mit anderen zusammen gestalten können. Also wir leben ja in einer Welt, in der wir sehr viel oder sehr wenig gestalten können selbst. Und das macht vielleicht dieses Sinnthema nochmal besonders. Aber wenn Sie mich fragen, also dann gab es diese Situation für einen Teil der Menschheit immer. Also es gab immer das Problem, dass da, wo große Gruppen von Menschen sich organisiert haben, Arbeiten, die langweilig sind, die nicht so angenehm sind, abgewälzt wurden auf Leute, die weniger Privilegien hatten. Also das ist eigentlich kein neues Phänomen. Aber wir haben vielleicht jetzt die Situation, wo wir alle genug essen und ein warmes Dach über dem Kopf haben, zumindest mal in Teilen dieser Welt, wo jeder sich mit diesem Problem auseinandersetzen kann und wo jeder sich fragen kann, kann ich eigentlich ein Leben führen, wo ich einen eigenen Sinn entwickle, wo ich nicht für andere da bin, wo ich nicht nur ein ausführendes Organ bin, sondern wo ich für mein eigenes Leben einen Sinn entwickeln kann.
Früher war vielleicht das Überleben der überragendste Sinn, weil es ging allen so schlecht, ja, wenn 90% in Armut leben, dann ist der Sinn besteht da drin, mit der Familie zu überleben. Dann ist es viel einfacher, die existenziellen Fragen sehr schnell zu beantworten, weil man hungrig ist, weiß man, wo es hingeht.
Genau, je größer die Gefahr, die im Verzug ist, ne, desto schneller sind wir beim Entscheiden und fragen uns dann nicht mehr so viel.
Dann, Frau Professor Peters, wenn Sie sich vorstellen würden, dass Ihr Buch in Hall of Fame aufgenommen wird und Sie dürfen eine einzige Botschaft an der Wand unter Ihrem Buch aufschreiben, welche Botschaft wäre das?
Erkenne dich selbst. Ich glaube, das steht auch irgendwo da drin.
Ja,
genau.
Und nichts im Übermaß, das steht auch da
genau.
Drin.
Genau, und dieses Erkenne dich selbst meint aber nicht nur kognitiv verstehen oder guck da rein und dann finde heraus, ob du irgendwas hast, was so ganz besonders ist, damit du es super ausleben musst, sondern erkenne sich selbst heißt eigentlich auf der täglichen kleinen Basis die eigenen Symptome kennen, einordnen können und wissen, was hilft mir.
Sehr, sehr schön. Frau Peters, wir stellen jedem Gast zum Abschluss des Gesprächs immer drei Fragen. Ich würde gerne auch Ihnen die drei Fragen stellen. Die erste Frage wäre, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben sehr stark beeinflusst oder geprägt hat?
Ja, klar, die gibt es. Mehrere. Obskurerweise muss ich sagen, ein Kinderbuch, vielleicht fast mit am stärksten. Und zwar von Michael Ende, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Und dann auch noch eigentlich das und ein zweites von ihm, nämlich Momo. Und in beiden Büchern geht es um die Wichtigkeit von Freundschaft als Beziehung. Und zwar jenseits von allem, was da biologisch an den Start gebracht wird. Ja? Es geht darum, dass Beziehung Entwicklung rettet. Und das ganz stark aus der Fantasie, aber auch aus dem gemeinsamen Handeln heraus. Also das hat mich sehr geprägt. Ich weiß nicht, ob Sie Momo mal gelesen haben. Da gibt es so eine tolle Geschichte, wo sie mit anderen Kindern spielt. Und es gibt einen riesen Regenguss und so weiter. Und die spielen, dass sie auf einem Schiff in einem Orkan sind und merken gar nicht, dass es regnet, weil sie so in dieser Blase der eigenen Fantasie und der Gemeinschaft
im Flow sind.
Und diese Geschichte hat mich sehr geprägt, ja.
Diese Bücher werden häufiger genannt von den Gästen.
Ach, tatsächlich.
Ja,
Michael Ende hat einen großen Einfluss, wie es aussieht. Mindestens mal auf meine Generation. Ja,
ja, absolut, absolut. Mhm. Die zweite Frage wäre, wenn Sie...
Ich muss Ihnen noch ein Buch sagen, das mir wichtig war. Der dritte ist nämlich Judith Butler, die Philosophin, die Postmoderne. Ich weiß nicht, ob Sie sie kennen. Die hat einen ganz wichtigen Satz gesagt. Ist sozusagen der weibliche Foucault, wenn Sie so wollen, in meiner Generation eine sehr prägende Philosophin. Und die hat einen ganz tollen Satz gesagt, und das war The Doctor Girls, the Human into Being. Und der hat mich auch sehr geprägt. Aber jetzt dürfen Sie wieder. Entschuldigung.
Sehr gerne. Ich finde es exzellent. Je mehr solche spannende Impulse Sie setzen, desto wertvoller ist das für unsere Zuhörer, Frau Professor Peters. Na, wir haben jetzt über Generationen gesprochen. Mit all Ihrer Weisheit, wenn Sie der 20-jährige Eva heute eine SMS mit einem einzigen Ratschlag schicken könnten, was wäre das?
Also es wäre in jedem Fall kein SMS, weil das gab es noch nicht, als ich 20 war, sondern es wäre so ein ganz altmodischer Brief mit einem Umschlag, den ich handgeschrieben hätte. Und übrigens, das sage ich meinen Studierenden manchmal, ne, wenn sie so sagen, wie schaffe ich das, ein guter Arzt zu sein in 20 Jahren? Schreibt euch jetzt einen Brief, was ihr denkt, was ihr euch bewahren solltet, und dann lest den nochmal und guckt, ob ihr das hingekriegt habt, und wenn nicht, dann tut nochmal was dran. Also ich würde mir gerne so einen Brief schreiben, und der erste Brief, der erste Satz da drin wäre: Hab keine Angst davor, dass du nie erwachsen sein wirst. Denn das ist, glaube ich, so die Vorstellung, die wir als junge Menschen haben, dass wir irgendwann mal da angekommen sind, wo wir perfekt funktionieren, perfekte Stressresilienz haben, nie wieder Angst fühlen. Und diesen Zustand wird es nicht geben. Sorry, Leute. Aber das ist gar nicht schlimm. Sondern das bedeutet, dass wir uns ein Leben lang entwickeln dürfen und auch immer wieder den Spaß der Entwicklung haben werden.
Ich finde es sehr, sehr schön, wie Sie das beschreiben. Mir hat zum Beispiel auch sehr geholfen, nicht daran zu denken, dass ich keine Angst haben werde, sondern dass ich genug Mut aufbringe, diese Angst zu überwinden. Weil Angst zu haben ist ein normaler Zustand. Aber es geht immer darum, mutig genug zu sein, damit umgehen zu können.
Genau. Und mein Rat wäre eben, den Mut einfach zu haben. Genau. Und sich nicht zu fragen, ob das was Besonderes ist, Mut, sondern zu denken, dass wenn ich weitermache, wird sich der Mut einstellen. Ja, das Handeln wird mir erlauben, den Mut zu haben.
Und jetzt, Frau Peters, kommt die vielleicht schwierigste Frage des Gespräches. Und wir haben schon über den Sinn des Lebens gesprochen. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Ha, der Sinn des Lebens. Ich finde ganz wichtig, mich das nicht zu fragen, weil es nicht den Sinn des Lebens gibt. Es gibt die Wichtigkeit, Sinnhaftigkeit zu fühlen. Das Gefühl zu haben, das, was ich mache, hat Sinn. Aber es gibt nicht den Sinn des Lebens, nach dem ich mich ausrichten muss für dieses Gefühl. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. In dem, was ich tue, drin sein, das ist Sinn.
Sehr, sehr schön. Ich bedanke mich herzlich für ein inspirierendes Gespräch, Frau Professor Peters. Gerne. Es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Mir auch.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.